Genau, meinen Namen habt ihr schon gehört. Ich bin 26 Jahre alt, ein bisschen aufgeregt, Teil dieser Gemeinde, aber vielen vielleicht noch unbekannt, weil ich eher im EC anzutreffen bin als jetzt hier sonntags. Ich werde heute bei der Predigt mich ein bisschen an diesem Buch langhangeln und manches daraus erzählen. Unfertig. Es ist geschrieben von Andreas Boppert, das ist der Leiter vom Campus für Christus in der Schweiz. Jesus Nachfolge für Normale. Das klingt gut, oder? Wir sind doch alle normal. Ich finde auch, das Buch sieht ein bisschen aus mit dem Grün wie so ein Kochbuch für vegane Rezepte, ist es aber nicht. Direkt vorweg, die Kernaussage des Buches ist, dass sich viele Christen nicht auf das Abenteuer der Nachfolge einlassen, weil sie auf ihre Unfertigkeiten gucken. Ihre Ecken, ihre Kanten, ihre Sünden, ihre Schwächen. Und sich dadurch in der Nachfolge ausbremsen lassen. Die, die letzte Woche da waren, merken vielleicht schon, dass es gut an die Predigt anknüpft. Sich nicht bremsen lassen von Schuld und Unfertigkeit, sondern offen und ehrlich damit umgehen, vor anderen Menschen und vor Gott, damit es zur Heilung und Versöhnung kommen kann. Hättest du das eher gesagt, Gerd, dann hätten wir es, glaube ich, auch Predigtreihe nennen können. Weil das Wort unfertig hätte meiner Meinung nach auch letzte Woche gut als Predigtthema durchgehen können. Aber Gerd nimmt da lieber so eingängige Titel wie von hinter die Stirn unter, nach unter die Haut, glaube ich. Okay. Mehr Präpositionen als Worte, aber naja. Um das Thema Unfertigkeit euch näher zu bringen, möchte ich euch eine Beispielgeschichte, eine Story von einem unfertigen Menschen erzählen. Dieses Beispiel ist 26 Jahre alt, ein bisschen aufgeregt, Teil dieser Gemeinde und den meisten mittlerweile bekannt. Ich möchte euch einmal mit reinnehmen an meine Gefühlslage in den letzten 2 Monaten. Die lässt sich ungefähr so beschreiben. Für alle, bei denen die Schule jetzt schon ein bisschen her ist, nochmal anders. Das ist eine Kosinuskurve im Definitionsbereich 0 bis 2 Pi. Und es beschreibt das Auf und Ab meiner Gefühle in den letzten 2 Monaten sehr gut. Am Anfang, bei 0, da war meine Laune sehr gut. Ich war happy, das Leben läuft gut dahin. Und Gerd fragte auch in diesem Zeitraum, ob ich hier mal predigen möchte. Ich habe direkt ja gesagt. Ich habe es schon 2-mal in meiner Heimat in Beromafehn gemacht. Da war so Jugendsonntage. Da konnte ich das schon 2-mal machen. Also mir macht sowas Spaß, also sagte ich, let's go. Aber dann ging die Laune auch irgendwann stark bergab. Ungefähr bei Pi. Da war der 23. März. Und jetzt bin ich einmal ehrlich zu euch. Als Unfertiger. Einer meiner größten Kämpfe, die ich habe, ist, man sieht es vielleicht nicht, aber Alkoholkonsum. Ich trinke nicht oft, aber ab und zu viel. Und es lief seit längerer Zeit in Bezug auf Alkohol alles gut. Und dann am 23. März war wieder so ein, ich sag mal, ein Rückschlag. Eine Nacht, wo ich nicht aufhören konnte. Bier nach Bier, Cocktail nach Cocktail. In der Umbaubar lief auch gute Musik, aber irgendwann kam der Vollrausch. Manche Sachen weiß ich nicht mehr. Und am Ende war der Nachhauseweg nur noch mit dem Taxi möglich. Ich wache am nächsten Morgen auf und denke, ach du Scheiße, ich habe es vergeigt. Ich habe mich selber, Gott und die Leute um mich herum enttäuscht. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen, war so enttäuscht von mir, dass ich dann irgendwann auf Gerd zugegangen bin. Ich habe gesagt, ich bin ein Sünder, ich saufe Wein und will Wasser predigen. Ich darf das nicht. Ich bin raus. Und er sagte, Jonas, alter Suffkopf. Nein, das hat er nicht gesagt. Aber zieh das durch, lass die Anklage nicht gewinnen. Und natürlich fragte er auch nochmal, ob ich nicht da war bei der Predigtreihe, wo er über die Agape-Liebe erzählte. Agape, Gott liebt immer, bedingungslos. Das ist Agape. Und dann kam auch wieder das Buch in meinen Kopf mit Sätzen wie Christen sind Unfertige. Christen haben Unfähigkeiten. Christen haben Charaktereigenschaften, die nach Jahren und nach viel Gebet immer noch schief hängen können. Christen sind unperfekt. Und ich dachte nur so, Gott, mein Lieber, Chapeau. Das Buch, worüber ich predigen wollte, geht genau um das Thema, wo ich selber meine Anfechtung, meine Kämpfe habe. Also so welche Geschichten kann man sich nicht ausdenken, die schreibt nur Gott. Gott lässt uns als Unfertige durch die Welt laufen. Und wenn wir das kapieren, ist es meiner Meinung nach unglaublich befreiend und das Leben ist lange nicht so anstrengend. Es befreit in Beziehung zu Partnern, zu Freunden, Kindern bzw. Eltern, aber vor allen Dingen auch zu Gott. Ich gucke manchmal Videos oder Predigten von großen Gemeinden oder von großen christlichen Kongressen. Und da gibt es so viele Geschichten von großen Wundern, Gebetserhörung, Heilung, krasse Segnung. Vielleicht kennt ihr das auch und man ist dann so gepackt und voller Euphorie. Und dann wird man im Alltag wieder voll ausgebremst. Da ist einfach nichts Spektakuläres. Vielleicht kennt ihr das. Und dann denkt man vielleicht, was ist denn bei mir los? Was ist denn bei mir anders? Vielleicht auch, was ist bei mir kaputt? Das Buch heißt Nachfolge für Normale. Kaputt sein ist normal, weil wir in einer zerbrochenen, gebrochenen Schöpfung leben. Und es ist manches kaputt in uns, aber wir sind nicht kaputt. Ich denke, dass wir ein kleines, mürrisches Teufelchen auf der Schulter haben, was uns aber sagen will, dass wir kaputt sind. Wir wollen fromm leben, wir wollen in die christliche Gemeinschaft eingefügt sein, wir wollen irgendwie eine Beziehung zu dem Schöpfergott haben, wir versuchen vielleicht, ihn sogar glücklich zu machen, wir wollen biblische Werte verstehen und leben. Und da sitzt dieses kleine Teufelchen auf der Schulter und sagt andauernd, wenn wir es nicht schaffen, was stimmt nicht mit dir? Wo bist du kaputt? Was ist falsch mit dir? Und die Lösung ist, wir sind nicht kaputt, wir sind unfertig. Und für alle, die fertig sind oder schon frei von Sünde, die können sich sonst jetzt schon ins Café setzen oder draußen mit Stein werfen. Das Problem ist, glaube ich, für uns. Wir wissen, im Himmel ist alles fertig und perfekt. Aber oft haben wir genau deswegen hier Probleme mit unseren unperfekten Ichs. Und ich denke auch, dass wir ein falsches Bild von einem durchschnittlichen Christen haben oder wo dieser Durchschnitt liegen müsste. Das, was wir anschauen als heilig, als fromm, als korrekt und im Gegensatz dazu, wo wir uns manchmal selber einstufen. Das war beim EC vor anderthalb Wochen auch ganz cool. Da hat Julia eine, wo ist sie? Ist sie da? Da, genau. Julia eine kleine Andacht gemacht und da hat sie mit der Schlussfrage aufgehört, seid ihr in Hörweite von Gott? Also hört ihr Gott? Und da dachte ich so, klar, wir sitzen hier mit vielen Christen. Bei mir selber dachte ich auch so, naja, aber es werden wohl schon alle mit Ja antworten. Natürlich hören wir Gott, wir sind doch Christen. Und dann kam aber nach und nach bei vielen oder bei der Mehrheit sogar raus, nee, irgendwie ist es gerade schwierig oder ich höre Gott nicht. Und da dachte ich nur, krass, wo meine Vorstellung ist von einem durchschnittlichen Christen und wie es eigentlich wirklich ist. Und vielleicht denkt man dann manchmal, dass man der Einzige ist mit manchen Sorgen, Problemen oder Nöten. Ihr kennt vielleicht Sachen wie, nur ich schaffe es nie, stille Zeit zu machen. Nur ich kenne mich in der Bibel nicht gut genug aus. Nur ich habe eine gescheiterte Beziehung hinter mir. Nur ich finde keinen Partner. Nur ich habe mit Sucht zu kämpfen. Und es beginnt ein Verstecken seiner Schwächen. Und das kann zu Heuchelei führen und das kann krank machen. Es geht heute jetzt nicht darum, zu sagen, alles easy, alles korrekt, egal wie ihr lebt. Darum geht es bei dem Thema Unfertigkeit nicht. Aber das große Drama ist, und ich kannte ein paar wenige, die das betrifft, wie kann es sein, dass Leute Teil einer christlichen Community sind, vielleicht jahrelang sich dort aufhalten, wo man Liebe predigt, wo man redet vom Vater, der Vergebung ist, der Gnade ist. Und dass es aber dieses eine Mal gibt oder diesen einen Bereich, wo diese Menschen Vergebung brauchen, in ihrem Schwachpunkt. Und da, wo sie es am dringendsten brauchen, nicht fähig sind, Vergebung anzunehmen. So wie ich die Tage nach meinem Tiefpunkt oder Rückfall. Ich konnte keinerlei Vergebung annehmen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Gott so einen Tränker wie mich liebt. Ich glaube, es ist kein Einzelfall, dass wir umgeben sind von Menschen, die über den gnädigen Gott reden, aber selber unglaublich Mühe haben zu erkennen, dass diese Gnade auch für uns gilt. Man ist leider seiner Unfertigkeit oft näher als der Gnade Gottes. Aber genau das ist ja der Grund, warum Jesus am Kreuz starb. Unendliche Gnade. Und meine Frage an dich ist, hast du diese Gnade verstanden? Hast du diese Gnade erfahren? Oder redest du nur davon? Oder singst du nur davon? Auch hier muss gelten, es muss von hinter der Stirn nach unter die Haut. Bist du vielleicht seit Jahren hier, aber versteckst heimlich Dinge, weil du denkst, das ist so schlimm, das ist so abgrundtief, das ist so versaut, das ist so dunkel. Vielleicht fällt es dir schwer zu glauben, dass Gottes Licht dahin scheint. Und dann möchte ich hier ein Plädoyer für diese Gnade halten, weil diese Gnade verschwenderisch über uns ausgegossen wurde, gerade weil wir unfertig sind. Gott hat eine Weil-Liebe, keine Obwohl-Liebe. Gott liebt uns, weil wir unfertig sind, nicht obwohl wir unfertig sind. Jesus starb am Kreuz, weil wir unfertig sind, nicht obwohl wir unfertig sind. Oder wie es der Theologe Timothy Keller so schön sagte, die Gemeinde ist kein Museum für Heilige, sondern ein Krankenhaus für Sünder. Die Kirche, die Gemeinschaft, ist angebunden an der Quelle der Gnade, der Vergebung und der Liebe. Und genau da sollte man doch eigentlich nichts verstecken müssen oder heucheln. Genau hier kann man doch seine Unfertigkeit baumeln lassen. Und einmal eine provokante These mitschreiben, wenn ihr euch nachher beschweren wollt. Unfertige Menschen zum Besseren verändern, das wollen sie alle. Ich pauschalisiere hier jetzt einfach mal so, wie man es im Internet eigentlich nur macht. Umweltaktivisten, Motivationscoaches, Buddhisten, Aufmerksamkeitslehrer, Trainer für Persönlichkeitsentwicklung oder andere spirituelle Dullis. Alle wollen den unfertigen Menschen zum Besseren verändern. Aber den Menschen, so lieben wie er ist, dem Menschen sagen, dass er jetzt gerade in diesem Moment schon Teil von etwas Gutem, etwas Wahren und etwas Schönen ist, das kann nur die evangelische Kirche. Aber trotzdem, Unfertigkeit ist eine Erklärung und keine Erlaubnis. Geh jetzt nicht nach Hause, haut den Nächsten vom Fahrrad und sagt, ich darf das. Jonas sagt, ich bin unfertig. Hier habe ich noch einmal, damit ihr mir das noch mehr glaubt, zwei Zitate vom Pastoren mitgebracht. Einer kommt aus Virginia, der andere aus Lübeck. Ich habe relativ spontan, deswegen habe ich es leider nicht als Folie. Christopher Köhler vom ICF Lübeck sagt, die Liebe Gottes schützt uns vor der Gesetzlichkeit. Die Furcht Gottes schützt uns vor der Gesetzlosigkeit. Ich sag's nochmal. Die Liebe Gottes schützt uns vor der Gesetzlichkeit. Die Furcht Gottes schützt uns vor der Gesetzlosigkeit. Oder Matt Smurfhurst von der River City Church in Virginia. Gnade gibt dir nicht die Erlaubnis zu sündigen, sie gibt dir die Kraft, es nicht zu tun. Also, Unfertigkeit ist eine Erklärung, aber keine Erlaubnis. Aber wir dürfen umso mehr akzeptieren, dass wir unfertige Personen um uns herum haben. Zerstört nicht das Gegenüber in ihrem unfertigen Bereich, nur weil ihr da vielleicht keine Probleme habt. Es ist manchmal sehr schwer, sich in andere Unfertigkeiten hineinzufühlen, wenn man selber dort keine hat. Man ist selber auch unfertig, aber man ist es vielleicht in anderen Bereichen. Wisst ihr, was absolut cool ist? Jesus liebt unfertige Menschen. Jesus hat Geschichte geschrieben mit unfertigen Menschen. Alleine schon so viele biblische Personen. Da hätte ich sonst jetzt mal eine kurze Fragerunde. Ihr dürft gleich einfach reinrufen. Es wäre cool, wenn ihr mir biblische Personen nennt mit einer Schwäche oder einer Unfertigkeit. Vielleicht kriegen wir ein paar zusammen. Ja. Jo. Mhm. Nochmal bitte. Ach so. Jo. Genau. Ihr merkt schon selber. Genau, ein paar davon hattet ihr schon. Jakob war ein Betrüger. Mose stotterte. Gideon war ein Angsthase und Pessimist. Noah war ein Trinker. David hatte eine Affäre oder noch viel schlimmer, er ließ ja auch ihren Ehemann ermorden. Thomas war ein grundsätzlicher Zweifler. Petrus war ein Großmaul, war aufbrausend und verleugnete Jesus. Und Paulus verfolgte Christen. Niemand ist ausgenommen, das Reich Gottes zu bauen. Gott braucht und gebraucht uns, so wie wir sind, mit unseren Schwächen und Macken. Aber es kommt vor, dass wir Verse lesen wie 2. Korinther 5, Vers 17. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Und dann denken wir vielleicht, dass es so ist am Anfang, dass einfach, wir sind ein leeres beschriebenes Blatt. Da ist nichts Christliches in uns drin. Und nach der Entscheidung für Jesus, dann sind wir, sag mal, zack, 100% Christ, 100% Jesus. Auf einmal kann man gut Gitarre spielen, auf einmal hat man ein WWJJ-Armband um, auf einmal sitzt man in Gruppen, die irgendwas mit Kreis am Ende heißen und auf einmal mag man Christengetränke wie Früchtetee oder Cappuccino. Nee, Spaß beiseite. Aber so ist ja das Denken oft. Ihr kennt das vielleicht, ihr habt auf irgendeiner Konfirmandenfreizeit 1993 Jesus euer Leben gegeben und dann denkt man, ab da ist 100% Christsein angesagt. Und dann merkt man im Alltag, bei der Arbeit oder in Streitereien, oh, manchmal, da fühle ich mich eher wie ein 60% Christ. Da ist noch so viel Menschliches und nicht Göttliches in mir. Und das beschreibt Andreas Boppert in dem Buch ganz cool, weil er versteht es so. Ab dem Moment, wo man an ihn glaubt, hat man Jesus in einem. Und durch Ups und Downs und immer mehr Erfahrung und Beziehung mit ihm wächst dieser Jesus in uns. Wir werden ihm immer ähnlicher. Wir können ihm immer mehr Raum geben. Aber wir schaffen nie die 100%. Selbst als Pastor, als Bischof oder wenn du denkst, du hältst alle 10 Gebote. Du bist hier auf Erden nicht unfertig. Weil diese 100%, die erreichen wir nie. Das passiert erst mit dem neuen Leben, nach dem Tod, im Paradies dann. Das kann man auch ein paar Verse vorher ganz gut lesen. Voll Verlangen sehnen wir uns danach, den neuen Leib schon jetzt überzuziehen, wie ein Gewand, damit wir nicht nackt, sondern bekleidet sind, wenn wir unseren irdischen Körper ablegen müssen. Wir dürfen und wir haben schon Sehnsucht nach diesem 100% Christen, aber hier auf Erden sind wir immer unfertig. Ist so, Leute. Und jetzt ist es an uns, dass wir unsere Unfertigkeit hier auf Erden akzeptieren. Ich sage extra akzeptieren, ja, aber nicht die ganze Zeit darauf fokussieren oder den Blick auf Jesus, auf die Nachfolge verlieren. Wir dürfen wachsen, wir dürfen starke und schwache Zeiten haben. Perfekt sind wir im Paradies noch lang genug. Römer 6, Vers 14. Die Sünde hat ihre Macht über euch verloren, denn ihr seid nicht länger an das Gesetz gebunden, sondern ihr lebt von der Gnade Gottes. Wir leben von der Gnade Gottes. Gott klagt uns nicht an. Das ist ein falsches Bild. Anklagen tut nur der Ankläger. Klingt auch irgendwie logisch, oder? Dienstag hatte ich so ein Bild im Kopf, da von einem Gerichtssaal. Hier sitzt der Teufel, der Ankläger. In der Mitte sitzt Gott, der Richter. Und links sitzt Jesus und ich daneben, wie so ein kleines Kind am Hin- und Her-Wippen auf dem Stuhl neben meinem großen Papa. Und dann hat der Teufel, der wollte dann die Anklagepunkte vorbringen. Er sagte dann, Unfertigkeit Nummer 1, heilig nicht den Sabbat. Und Jesus schreit immer direkt, Einspruch ist bereits vergeben. Der Teufel, Unfertigkeit Nummer 2, Götzendienst. Und Jesus schreit direkt, Einspruch ist bereits vergeben. Und ich habe selber im Auto ein bisschen geschmunzelt, hoffentlich hat mich keiner gesehen, weil ich dachte so, wie cool ist das, dass wir einfach diesen Jesus haben, diesen Papa haben, der einfach für uns da ist und der direkt sagt, Einspruch ist bereits vergeben. Weil Jesus, er ist Liebe pur. Er vergibt, er ist gnädig. Klar, er lehrt und zeigt auch auf, aber er klagt nie an. Und mal witzig dahingesagt, umso mehr man es nötig hat, in seinem Leben gerettet zu werden, umso mehr lohnt sich das Ganze doch. Umso glücklicher ist Jesus. Er feiert für jeden verlorenen Sohn eine fette, fette Party. Vielleicht hast du im Hinterkopf diesen schwarzen Bereich in deinem Leben, wo du denkst, das darf ich keinem anderen erzählen oder da scheint Gottes Licht nicht hin. Dann will ich dir heute sagen, doch, tu das. Ich will dir zusagen, dass Jesus genau für diese Sachen am Kreuz gestorben ist. Da, wo du nicht perfekt bist, wo du unfertig bist, da, wo du denkst, das darf kein Mensch wissen, genau dafür ist Jesus gekommen. Weil wir Christen, wir sind nicht besser, aber wir sind besser dran. Oder, um es in den Worten eines Skatspielers zu sagen, Kreuz ist Trumpf. Jetzt fragt ihr euch bestimmt zum Schluss so, hä? Jonas, du warst bei der Kosinuskurve erst bei Pi, wie geht es weiter? Jetzt gerade bin ich bei 2 Pi. Ich bin glücklich, dass Gott mich bedingungslos liebt und nimmt, wie ich bin. Glücklich, dass ich festgestellt habe, dass Anklage von mir und nicht von Gott kommt. Glücklich, dass ich euch mein Herz ausschütten durfte und ihr zugehört habt. Danke dafür. Zum Abschluss möchte ich den Psalm 31, die Verse 10 bis 25 vorlesen. David spricht hier sehr vertrauensvoll zu Gott und das ganze menschliche Gefühlsleben kommt hier gut zur Sprache. Und es macht auch Mut, wie David trotz dieser schwierigen Umstände wieder eine feste Zuversicht gewinnt. Und mich persönlich hat es auch angesprochen, weil ich gemerkt habe, wenn selbst David so wechselhafte Gemütszustände hat, dann darf ich das auch. Ich schließe ab mit Psalm 31, ein Psalm Davids. Erbarme dich über mich, Herr, denn ich weiß weder aus noch ein. Meine Augen sind vom Weinen ganz verquollen. Ich bin mit meiner Kraft am Ende. Unter Kummer schwindet mein Leben dahin. Unter Seufzen vergehen meine Jahre. Meine Schuld raubt mir alle Kraft und lähmt meine Glieder. Zum Spott meiner Feinde bin ich geworden. Selbst meine Nachbarn verhöhnen mich. Meine Bekannten erschrecken, wenn sie mich sehen. Und wer mir auf der Straße begegnet, geht mir aus dem Weg. Man hat mich vergessen, wie einen, der schon lange tot ist. Wie ein zerbrochenes Gefäß bin ich, das achtlos weggeworfen wurde. Ich höre viele hinter meinem Rücken tuscheln. Von allen Seiten droht mir Gefahr. Meine Feinde tun sich zusammen, um mich aus dem Weg zu räumen. Ich aber, Herr, vertraue dir. Du bist mein Gott, daran halte ich fest. Was die Zeit auch bringen mag, es liegt in deiner Hand. Rette mich vor meinen Feinden und Verfolgern. Blicke mich freundlich an, ich gehöre doch zu dir. Sei mir gnädig und rette mich. Herr, ich rufe zu dir, lass mich nicht zum Gespött meiner Feinde werden. Diese Gottlosen aber sollen in Hohn und Spott enden und im Totenreich für immer verstummen. Ja, diese Lügner sollen zum Schweigen gebracht werden. Überheblich und voller Verachtung verleumden sie den, der nach Gottes Willen lebt. Doch groß ist deine Güte, Herr. Du hältst sie bereit für die Menschen, die dir mit Ehrfurcht begegnen. Vor aller Augen zeigst du sie denen, die bei dir Zuflucht suchen. Du gibst ihnen Schutz in deiner Nähe, so kann ihnen keine Verschwörung etwas anhaben. Du bewahrst sie vor allem zänkischen Geschwätz. Gepriesen sei der Herr. Ich war eingeschlossen in einer belagerten Stadt, doch auch dort habe ich deine wunderbare Liebe erfahren. Entsetzt hatte ich schon gedacht, Herr, du hast mich verstoßen. Du aber hörtest mich, als ich zu dir um Hilfe schrie. Liebt den Herrn alle, die ihr zu ihm gehört. Wer treu zu ihm hält, steht unter seinem Schutz. Doch wer selbstgerecht ist, dem zahlt er es doppelt heim. Seid stark und mutig, alle, die ihr auf den Herrn hofft. Amen.